Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute nehme ich Sie noch einmal mit an einen besonderen Ort, den ich Anfang des Jahres besucht habe. In eine Jugendstilvilla am Hamburger Roten Baum. Dort entsteht das erfolgreichste Hörspiel der Welt, die drei Fragezeichen. Ich durfte mich am Arbeitsplatz von Heike Dine Körting umsehen. Heute wiederholen wir die Sendung mit der Hörspielproduzentin, die seit über 50 Jahren für das Label Europa Geschichten in Szene setzt, die zu den Kindheitserinnerungen vieler, vieler Menschen gehören. Bei unserem Treffen in Hamburg hat sie mich vor der Tür zu ihrem Hörspielreich freundlich in Empfang genommen.
Wunderbar, ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind, mitten in der Stadt. Sie sehen die belebte Roten Baumchaussee und hier können wir gleich reingehen ins Haus, in das schöne Haus gebaut von Haller. Haller war auch der Baumeister des Rathauses und einiger schöner Sachen, ist um 1864 entstanden und es ist eben so wunderschön groß und dann im Dachjuch hier oben dieses Studio, das Herz vom Ganzen. Aber wir können ja jetzt mal reingucken.
Das werden wir jetzt sofort machen und eigentlich brauchen wir ja auch für Hörspiel ein bisschen Ruhe und hier kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass hinter dieser Tür eben Hörspiel produziert wird, weil hier tatsächlich ein bisschen Lautstärke herrscht.
Und wenn wir jetzt gleich drin sind, werden Sie sehen, davon merken Sie nichts.
Sind ja eigentlich auch manchmal Fans, die hierher kommen?
Eine oder andere kommt schon, aber sie wagen sich nicht so sehr aufs Grundstück. Also die sind ja alle liebenswürdig und man macht auch Autogramme, aber das wagt so schnell keiner. Nein.
Dann werden wir jetzt die Villa betreten. Das ist ja auch so ein schönes Hörspielgeräusch, oder?
Oh, Türen, ja, die diese öffnen. Schöne, dicke Treppe.
Sie quietscht nicht so doll.
Genau. Und dann sind wir jetzt also im Haus.
Ich schlage vor, Frau Körting, wir schauen uns jetzt in Ihrem Reich ein bisschen um.
Aber
und gucken uns die Geschichte der drei Fragezeichen und aller anderen Hörspiele, die Sie hier produzieren, an gemeinsam.
Wunderbar. Wollen wir dann zuerst ins Studio gehen vielleicht?
So machen wir das.
Da müssen wir aber ordentlich die Knartreppen hoch. Und hier sitzt immer Oliver Rohrbeck, ihm gegenüber Bob Andrews, also Andreas Fröhlich. Und Jens sitzt neben Andreas, Jens Wawacek. Die anderen Schauspieler müssen sich die anderen Mikrofone teilen. Es wird sehr selten mal eins der Mikrofone freigegeben von den dreien. Wenn aber schon was Besonderes passieren.
Deutschlandfunk Kultur heute zu Gast bei Heike Dine Körting, die erfolgreichste Hörspielproduzentin Deutschlands. Und jetzt sind wir tatsächlich in dem Raum, wo es passiert, wo die drei Fragezeichen unter anderem produziert werden und viele andere Hörspiele auch. Sie haben ja auch so viele Requisiten auf dem Tisch liegen vor dem Sprecher. Was haben wir denn hier alles?
Also, wir haben gerade Aufnahmen gemacht, jetzt am Wochenende und die ganzen großen Geräusche, das werden wir vielleicht uns nachher nochmal angucken, machen wir drüben in den Geräuscheräumen, aber damit die Aufnahmen lebendig werden, ist ja zum einen wichtig, was auch kaum mehr jemand macht, dass möglichst alle Schauspieler beieinander sind, aufeinander reagieren können und damit sie auch so diese Geräusche vorbereiten können, kriegen sie hier so feine Sachen, hier sehen sie zum Beispiel ein Handy, das ist ein riesiges altes Spielzeug, aber wenn man das jetzt nimmt, in die Hand nimmt,
nicht,
dann hören Sie ein bisschen Tastengeräusche. So, dass man das schon vorbereitet. Und das steht auch alles hier drin. Und hier haben wir jetzt so Funkgeräte. Da brauchte ich einen Code gerade für den Safe. Da können wir dann so.
Ne? Wobei
dann
das auch so ein altes Spielzeug, eine Laserpistole, alles, so sieht das ein bisschen aus. Ne?
Und das wird dann immer, da freuen sich die Sprecher auch immer schon, wenn sie dann kommen, freuen sich, was haben wir denn heute wieder hier alles aufgebaut. Das ist der Code. Ne? So machen wir dann einen kurzen Code. Den mussten also einen Safe öffnen.
Ist hier eigentlich auch die allererste Folge von den drei Fragezeichen entstanden?
Also nicht hier, sondern in dem anderen Studio in der Agnesstraße, aber im Prinzip so gut wie hier, denn das Studio war ganz genau so. Die Einrichtung, der viereckige, dieser etwas sechseckige Tisch und vor allen Dingen die ganzen Aufnahmegeräte sind alle noch aus der Zeit und von damals, also 40 Jahre und eben nur ein bisschen hierher versetzt.
Ja, das war 1979, die drei Fragezeichen. Richtig. Das ist ja eigentlich eine Buchreihe.
Ja.
Wie sind Sie auf die gestoßen?
Eigentlich durch mehr oder minder, ich will nicht sagen durch Zufall, aber dadurch, dass ich immer so kleine Treffen mache mit jungen Leuten. Also damals waren sie ja noch fast, war ich ja selber fast noch so jung, aber mit Freunden von meinen Patenkindern haben wir zusammengesessen und habe gesagt, so, wir haben jetzt dies gemacht und das gemacht, 5 Freunde, schöne Serie. Ach, könnt ihr euch dann vorstellen, was wir mal so jetzt machen sollten? Und da war einer dabei, der sagte, Mensch, kennst du denn die drei Fragezeichen? Ich gebe dir mal das Buch. Dann musst du es lesen. Na, das hat er mir dann auch gebracht und ich habe es gelesen und wusste, das müssen wir machen.
Und wann ist Ihnen dann bewusst geworden, da habe ich wirklich was Besonderes geschaffen, was ganz viele Leute mögen?
Also das habe ich relativ spät eigentlich mitgekriegt, weil ich vor lauter Arbeiterei oder wir nennen es immer, wir basteln hier unsere Hörspiele, vor so viel machen. Ich war ja auch selten in anderen Studios, eigentlich immer nur mein eigenes gemacht. Und dass es eben so erfolgreich war, habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, als ich mit in die Fabrik fuhr. Die Fabrik für Schallplatten, die war in Quickborn. Und wenn man dann mal da sah, dass eine Produktion von den drei Fragezeichen, also jetzt nehmen wir mal den Superpapagei, die erste Folge, immer nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen, wie dann die Schallplatten da 90.000 Stück an einem Tag durchflutschen und unten in die Hülle reinkommen. Das war einfach, da dachte ich, hoha, toll.
Ihre Geschichten gehen ja auch immer gut aus. Ist das wichtig, dass wenn man sehr was für Kinder produziert, dass man irgendwie ein gutes Ende hat?
Ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig. Also weil Negatives gibt es sowieso genug. Und ich finde, gerade bei Hörspielen, wenn die Kinder es zum Beispiel auch im Bett hören oder sitzen am Tisch und möchten, dann möchte ich sie nicht entlassen mit irgendwas Belastendem. Es muss immer irgendwie gut ausgehen, auf jeden Fall. Und auch in den Märchen, die ich ja auch als allererstes hier realisieren durfte, habe ich dann auch so Sachen dann weggelassen, dass dann die Augen ausgepikst werden. Oder so, das haben wir dann mit dem Erzähler irgendwie elegant gelöst.
Sie waren ja auch oder sind die alleinige Regisseurin vom Europa-Label. Und Sie haben über 3000 Hörspiele geschaffen.
Ja.
Wie haben Sie das geschafft? Das ist ja ein irres Arbeitspensum.
Ja, ich kann auch gut arbeiten. Und kann auch viel arbeiten und kann ich auch glücklicherweise toi toi auch heute noch. Ich brauche nicht so wahnsinnig viel Schlaf. Und da das auch gleichzeitig Hobby ist, kann man sagen, ich arbeite nicht nur, sondern mache auch Vergnügen und bin also immer früher mit der Nagra unterwegs gewesen und heute mit irgendeinem
Nagra ist ein Aufnahmegerät, wo Sie dann was eingesammelt haben, Geräusche eingesammelt haben.
Und heute hat man ja es etwas einfacher, braucht man nicht so schwer schleppen. Dann kamen dazwischen die Uhrmaschinen, die Sie hier auch gleich sehen werden, die immer noch mit Rundschleifen laufen.
Ja, wir können mal nach nebenan gucken.
Gerne.
Also das ist das Studio.
Ja.
Also und nebenan ist im Prinzip hier ist Ihr richtiger Arbeitsplatz.
Das ist mein Reich. Und Sie sehen gleich, alles ist auf Rollen. Die schönen alten Telefunkenmaschinen. Die
Bandmaschinen.
Bandmaschinen 15. Oder hier diese ganz uralten, aber wunderbaren. Die sind so, ich würde mal sagen, wie so ein alter Rolls-Royce. Die sind also alle immer im ersten Schuss, also immer gut gepflegt und gut sortiert und keine Probleme.
Und Sie produzieren nach wie vor auf diesen Bändern, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise wird heutzutage digital produziert.
Ja.
Warum halten Sie an dieser analogen Technik fest?
Also ich persönlich finde es ja einfach herrlich, weil der Ton kommt von dort, direkt auf das Magnetband. Und dort ist er auch, so wie er aufgenommen wurde, so wie die Sprache war. Wenn Sie jetzt nehmen, das Digitale wird ja erstmal schön zerhackt in Informationen, dann werden die Informationen wieder zurückverwandelt. Und meines Erachtens geht dabei, ist zwar eine große Brillanz drin, aber dabei geht die Wärme verloren.
Hier hängen ja zum Beispiel tatsächlich auch an der Wand richtig Magnetbänder wie so Schnürsenkel an Nägeln und da stehen dann ja Geräusche dran, ne? Leerlauf sehe ich, Regen.
Also das Ganze ist noch aus der Urzeit der Hörspiele, als wir dann eben über die Uhrmaschinen so ein Band laufen lassen können, als Loop ist er geschnitten. Ich kann ja jetzt mal eins auflegen.
Ja, machen Sie jetzt mal. Das sieht aus wie große Kassettenrekorder, muss man sagen.
Ich nehme mal hier.
Jetzt nehmen Sie sich ein Geräusch weg.
Genau, ich nehme mir mal hier ein paar Steinschritte.
Schritte, okay, sehr gut. Die werden jetzt hier eingespannt in diesen großen überdimensionalen Kassettenrekorder.
Ich gehe jetzt wieder zurück zum Mischpult und ziehe jetzt den Regler dafür auf.
Und schon marschiert jemand über Stein.
Genau. Und der Vorteil ist eben, wenn ich jetzt hier mein Rohband habe ohne Geräusche, dann kann ich hier insgesamt 34 verschiedene Geräusche abrufen. Ob es nun über Rundband ist oder über CD oder über die Maschinen hier, diese wunderbaren, schönen, dicken, alten Maschinen. Und dann kann ich mich hier in die Mitte setzen. So, dann läuft hier mein Hauptband und dann hole ich mir eben da die Schritte. Dann läuft der jetzt gleich von rechts nach links. Da kann ich ihn gleich von nach links laufen
Und Sie
lassen.
Sind tatsächlich wie eine Dirigentin, die die Geräusche hier
So, wie Musik irgendwie einblende. Und das ist eben das Schöne, weshalb ich auch immer Band noch so sehr liebe. Wenn ich jetzt hier auf Hinterband drücke, kann ich das hören, was ich aufnehme. Das können Sie beim Digitalen ja nicht.
Es gibt ja hier auch einen Raum, wo sich noch mehr Geräusche verstecken.
Oh ja.
Und den würden wir uns jetzt als nächstes ansehen.
Ja, gerne, gerne.
Kultur.
Ja, das ist der Geräuscheraum gleich nebenan. Da gehen wir jetzt gern mal hin. Und in jedem Regal steht eben alles das, was wir so brauchen. Das ist der Wecker von den drei Fragezeichen.
Das ist dieser schreiende Wecker aus der Folge Der seltsame Wecker, ne?
Den wissen Sie, dass ich den gemacht habe, ja?
Sie haben diesen Schrei gemacht.
Den Schrei, ja.
Können
da waren auch
hören?
Einige Tage, nein, heute nicht. Problem ist, dass ich ein bisschen Halsschmerzen hatte heute Nacht, jetzt gut sprechen kann, aber danach bestimmt nicht mehr. Denn der Schrei muss schon schön lang und fies sein.
Sie sind auch Blacky der Vogel.
Telefon oder ab, 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 ab. Das kann ich ja jetzt noch machen. Das ist nicht so anstrengend. Aber jetzt sehen Sie, hier ist eine wunderbare Ordnung. Hier unten sind eben die Gebüsche.
Gebüsche, da liegen Bänder, alte Bänder auf dem Boden. Das heißt, wenn man da jetzt ein bisschen dran rumraschelt, dann klingt es wie Gebüsch.
Genau, da kann ich mich jetzt, ich brauchte das jetzt gerade, musste ich mich hinter einer Hecke verstecken mit den fünf Freunden. Und dann habe ich dann solche Sachen hier auch nicht. Das ist also
so ein bisschen Bast, altes
Stroh. Ja, da gehören die, das sind Flaschenschützer, ne?
Ah, ja.
Und dann macht man eben so ganz leise. Ja, nicht so laut. So. Macht man das. Und das muss eben auch alles immer wieder schön sauber dahin kommen, wo es hergeholt wurde. Genau. Hier haben wir immer noch die Kette von Huibu seit 45 Jahren, die große alte rostige Rasselkette.
Das war eins der ersten Hörspiele, das Sie produziert haben.
Ja, vor allen Dingen eines der ersten Serien. Ne?
Es sind ja nicht nur die Geräusche wichtig, sondern auch die Stimmen für ein Hörspiel.
Oh, ganz besonders
wichtig. Was zeichnet denn eine gute Hörspielstimme aus?
Also ganz bestimmt nicht, weil sie schön ist oder nicht nur, weil sie schön ist, sondern eigentlich immer etwas Besonderes. Also, und da muss ich sagen, ist es mir sehr gut gelungen, bei den drei Fragezeichen eben drei zu nehmen, die völlig unterschiedlich sind, nicht? Jens mit dieser etwas hellen Stimme, Justus auch vom Charakter her, der energische, der alles weiß, und Andreas dann so für die Recherchen und Archiv, das Wahre. Ganz, ganz wichtig ist, dass die sich sehr, sehr unterscheiden, dass also ein Kind auch gleich weiß, ah, jetzt ist der dran, jetzt ist der dran. Und dann ist es natürlich schön, wenn man so ganz besondere Stimmen hat für die Nebenrollen. Das ist
Sie haben ja hier auch mit Hans Petsch zum Beispiel produziert, dem berühmten
Hunderte von schönen Schallplatten gemacht. Das ist ja wirklich der Märchenonkel der Nation. Und ich kann mich auch noch erinnern, das erste Mal, als ich mit ihm aufgenommen hatte, da hatte ich mein erstes Hörspiel umgearbeitet, Die kleine Seejungfrau. Da saß ich dann ihm gegenüber, also jetzt auch wie hier ungefähr. Und dann fing er an zu sprechen. Das war Musik. Ich konnte es kaum fassen, wie wundervoll das, was man geschrieben hatte, plötzlich klang.
Das ist, glaube ich, auch, wer diese Stimme gehört hat, der wird sie immer erinnern, weil das wirklich so ein besonderer Klang ist. Was ist denn eigentlich die besondere Herausforderung, ein Hörspiel für Kinder zu produzieren?
Also Herausforderung ist es insofern, wie wir es uns selber auferlegt haben, oder eigentlich mein Mann war ja derjenige, der damit angefangen hatte. Wir machen eben nicht irgendwie ein gelesenes Buch, sondern wir machen ein Hörspiel, nenne ich eine Spezies sui generis, eine Sache, die ganz und gar für sich sprechen muss. Ich kann sagen Kopfkino, Ohren auf, Augen zu. Und dann hinein versetzen. Und das ist eben so, dass da so viel mehr Fantasie blühen kann, als vielleicht, wenn man jetzt einen Film sieht.
Wenn man sowas Vorgefertigtes hat. Und es ist ja auch so, dass mittlerweile viele Erwachsene ihre Hörspiele wieder hören oder gerne hören. Wie erklären Sie sich das?
Also ich denke mal, das sind Kinder gewesen. Die damals, es gab ja diese Kassettengeneration, da war das ja ganz besonders so, dass also jedes deutsche Kind hatte bestimmt 5 bis 6 Europakassetten in seinem Köfferchen. Ich denke mal, die Art und Weise, ein Hörspiel zu garnieren mit Geräuschen, nicht vom Erzähler was durcherzählen zu lassen, sondern das wirklich durchzuschauspielern, das und die Musik dazu, das macht vielleicht das Geheimnis aus. Und das gibt es auf der Welt nicht nochmal.
Sie sind ja eigentlich Juristin, waren eine der jüngsten Rechtsanwältinnen Deutschlands. Wie sind Sie zum Hörspiel gekommen?
Also eigentlich dadurch, dass ich mir immer ein bisschen Geld verdienen musste in den Semesterferien oder auch während des Semesters, Ich hatte von Haus aus, konnten wir nicht so viel, konnte mein Vater mir nicht so viel geben, wie manche anderen vielleicht kriegten. Und dann musste ich eben jobben. Und dann jobbte ich hier und da, machte alles Mögliche. Und unter anderem hat mich immer interessiert die Literatur. Wollte ich eigentlich auch erst Literaturwissenschaften studieren. Und den Herrn Beuermann, den Andreas, hatte ich auf dem Kostümfest kennengelernt als junges Mädchen.
Späteren Mann.
Ja. Eben. Und dann, als ich aus Genf von meinem Studium, meinen ersten Semestern zurückkam und jobben musste, da hatte ich dann mal einfach den Weg angetreten und habe gesagt, darf ich nicht auch vielleicht hier ein bisschen helfen, wenigstens mal ein Hörspiel schreiben. Mhm. Und damit ging es dann los. Erst mit dem Schreiben, dann mit ein bisschen Besetzen und dann mit Machen und später habe ich die ganze Produktion übernommen.
Ihr Mann hat ja auch das Europa-Label gegründet.
Ja.
Aber Sie sagen, irgendwann habe ich eine Hörspielproduktion übernommen. Wie haben Sie sich das Wissen angeeignet? Also wir haben ja gerade schon miterlebt.
Ja, also ich habe immer Stück für Stück, bin also relativ neugierig. Ich habe immer geguckt, wie die es machen. Da gab es ja auch den sehr guten Regisseur vor mir, den Konrad Halver, der mit meinem Mann diese Kamai-Geschichten gemacht hatte. Ja, und dann habe ich also immer so gerne vor der Tür gelauscht und gehorcht und geguckt und hatte dann für mich das Glück, dass er selber zur Konkurrenz gehen konnte und da irgendwie vielleicht dachte, dass er da günstiger dran ist. Und damit war diese Stelle vakant und dann habe ich mir das eigentlich alles so, mein Mann hat mir das eine oder andere gezeigt, er war ja auch Tonmeister zusätzlich, aber eigentlich habe ich mir das alles irgendwie abgeguckt.
Aber das war ja dann schon eine Entscheidung. Sie waren eigentlich Rechtsanwältin und haben dann gesagt, jetzt mache ich ganz was anderes.
Nein, eigentlich nicht. Es ist, das überschneidet sich auch so schön. Nicht mit Autorenrechten und solchen Sachen. Also es ist so, dass es für mich nicht ganz was anderes ist. Das fusioniert schön miteinander. Also ich mache jetzt zum Beispiel eben keine Scheidungen oder Mietersachen oder sowas, sondern kümmere mich, wenn, dann um Urheberrechte.
Ach, das machen Sie nach wie vor auch?
Ja, ich bin auch hier am Oberlandesgericht zugelassen.
Ihr Mann, der ist vor 3 Jahren gestorben.
Leider, ja.
Wie haben Sie diesen Einschnitt erlebt? Hat das Auswirkungen auf Ihre Arbeit auch gehabt?
Oh ja, würde ich schon sagen. Also es ist einfach was ganz, ganz Wichtiges und Großartiges in meinem Leben weggefallen. Auf der anderen Seite war mein Mann ja von vornherein eben sehr viel älter als ich. Und er ist überall gegenwärtig. Es ist also nicht, dass ich jetzt hier alles nur nichts wegräume, seinetwegen, aber er ist einfach überall, hier und auch in Hasselburg, wo ich ja eigentlich wohne.
Die Räumlichkeiten atmen Ihren Mann und die Erinnerungen sind ja sehr lebendig. Wir schauen uns noch ein bisschen um in Ihren Räumlichkeiten.
Gerne.
Und ich bin gespannt, was wir noch entdecken heute Vormittag. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Hörspielproduzentin Heike Dine Körting. Bei unserem Rundgang durch ihre Villa, wo ihr Studio ist, sind wir jetzt in einem Esszimmer angekommen. Ja. Hörspielalarm, es knarzt hier auch sehr schön. Ne?
Ja, überall.
Hier steht ein großer Tisch, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stühle. Wer sitzt hier, wer speist hier?
Also, wenn wir Aufnahmen machen und können es uns erlauben, eine Mittagspause zu machen oder eben nach den Aufnahmen, dann ist es, wenn wir jetzt mal bei den 3 Fragezeichen bleiben, da ist es Tradition vom ersten Tag an, dass es immer Steak gibt. Ob nun Bulette, nur grünen Salat oder wie auch immer. Und dann ist es eben schön, wenn wir aus dem Kleinen oben hier in frische Luft gehen und dann sitzen wir an diesem riesigen runden Tisch und wir sind bei den Aufnahmen fast immer, weil ich auch noch, immer noch einen Assistenten, der André Minninger ist dabei und noch ein Techniker dabei. Dann sind wir meistens so 10 bis 12 Leute. Sie sehen, da sind noch ein paar mehr Stühle. Mhm. Und dann sitzen wir hier rum und machen einfach eine richtige schöne Pause. Eine
Mittagspause. Sie gucken in Ihren schönen Garten. Sie kennen nun die Hauptdarsteller von Ihren Hörspielen, eigentlich von allen Hörspielen, genauso auch Hani und Nani, TKKG und 3 Fragezeichen, seitdem Sie Kinder gewesen sind. Mittlerweile sind es teilweise ältere Herren oder zumindest Männer über 50 oder die auf die 60 zugehen.
Ja.
Gab es da nie die Idee, die vielleicht mal neu zu besetzen?
Also die Idee gab es zum Beispiel bei den 3 Fragezeichen bereits als die 25 oder 30 wurden und das war